2. Timotheus 1, die Verse 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe schon früher immer Leute bewundert, die begabt waren. In der Schule, denen es leicht fiel, die die Preise nach Hause getragen haben, die im Sport die Siegerurkunden eingesammelt haben. Begabungen sind was Wunderbares. Es kann ja ganz merkwürdig sein, wenn Sie zu einem Menschen sagen, du bist begabt, und dann wird er plötzlich rot, knallroten Kopf. Und dann sagen wir, sie brauchst dich gar nicht drauf einzubilden, denn Begabung heißt ja, es ist nur eine Leihgabe. Es ist ja etwas, was Gott dir anvertraut hat, es ist ja nicht dein Verdienst. Das also auch nichts zum Stolzsein. Leider benutzt man manchmal die Gaben zum Stolzsein. Das kann aber gar nicht sein. Und immer wieder die Frage, ja, welche Gaben habe ich? Es ist heute ein Wettlauf entbrannt um die Gaben. Junge Leute, die machen Gabentests, um ihre Gaben rauszubringen. Und manche sind dann ganz verunsichert und sagen, ich weiß gar nicht, welche Gaben ich habe. Das ist eigentlich komisch und merkwürdig. Ich finde das etwas unnatürlich, wenn man so um seine Gaben auch einen Zirkus macht und sich so müht, was sind nun meine Gaben? Sie werden es kennen. Wir kennen das aus der christlichen Gemeinde. Ich habe immer wieder junge Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin begabt, auf der Kanzel zu stehen. Da habe ich gesagt, fang mal unten in der Küche an, zuerst die Teller abwaschen. Dann will man deine Begabungen mal testen, ob du das kannst, ob du auch den Besen in die Hand nehmen kannst. Also das mit den Begabungen kann auch eine Sache menschlicher Eitelkeit werden. Ich denke an den Samuel, als der Samuel einen König salben soll, weil der Saul versagt hat und Gottes Geist von ihm gewichen war, dann ist er in das Haus Isais in Bethlehem gegangen. Und wie der erste Sohn reinkam, da hat der Samuel gelacht und hat gesagt, der ist Mensch, das ist ein Supermann, der ist der richtige König. Und dann hat Gott ihm zu ihm gesagt, sieh nicht an sein Aussehen und seine stattliche Erscheinung, ich habe ihn verworfen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Also die Begabungen, die werden heute auch in der Gemeinde Jesu, meine ich, überschätzt durch den äußeren Augenschein. Das ist eine ganz große Gefahr, dass man sagt, der ist dafür begabt. Bin da immer gar nicht so sicher. Das muss ich erst noch zeigen, was da eigentlich gemeint ist mit den Begabungen. Auch das, wo man sich selber einschätzt. Als die zwei Apostel an der schönen Pforte des Tempels den Lahmen geheilt haben. Sie kennen doch das, wo der da gekauerte auf dem Boden. Und die sagen, Gold, Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, stehe auf. Und dann hat er diesen Lahmen gesund gemacht und später gab es im Tempel einen großen Auflauf. Und das steht in der Apostelgeschichte, die Leute waren völlig verwundert, denn sie sahen, dass es einfache und ungelehrte Leute waren. Also im Reich Gottes ist das merkwürdig, dass der Herr Unbegabte brauchbar macht. Und das darf nicht verwischt werden. Die natürlichen Gaben, bleiben wir nochmal da stehen bei Samuel, der die ganze Kette der Söhne Isais vormarschieren lässt. Und alle hat der Herr verworfen. Und am Ende war es der Kleine, den keiner ernst nahm, den Gott berufen hatte zum Dienst. Wir wollen nie von den Augen her urteilen. Es kann jetzt auch sein, dass Sie nach Hause gehen, die Abschied nehmen oder wenn Sie auch später erst gehen, dass Sie denken, was soll mein Leben? Ich bin alt, ich bin krank, ich kann nicht mehr wie früher. Das spielt doch für den Herrn aller Herren und den König aller Könige keine Rolle. Ihre äußere körperliche Begabung, das ist doch nicht der Punkt. Wir müssen das immer wieder ganz klar erkennen und auch durchstreichen, dass das nicht entscheidend ist. Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth, wenn er sie so ansieht und in seinen Augen Revue passieren lässt, diese Leute, was sind es? Nicht viel Edle. Hat er nicht revoltiert und gesagt, ich bin doch edel. Na, Paulus sagt, ihr seid keine Edlen, nicht viel Gewaltige, nicht viel einflussreiche Leute, sondern was töricht ist, das hat der Herr erwählt. Also auch wenn wir über Begabungen reden, müssen wir immer aufpassen, dass der Herr nicht die äußeren Begabungen der Welt meint. Das ist heute im Reich Gottes auch immer so, dass man sagt, wer schön aussieht, wer attraktiv aussieht, was toll herauskommt, was in die Augen springt, das muss man nutzen, das kann man nutzen, das kann der Herr sicher nutzen für sein Reich, aber es ist nicht entscheidend. Welche Gabe ist denn hier gemeint? Die Gabe, die in dir ist. Ist das eine unentdeckte Gabe? Ist das eine versteckte Gabe, die erst noch zum Vorschein kommen muss? Das ist ganz simpel. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Die meint der Paulus. Ja, haben Sie die Gabe des Heiligen Geistes? Ich will jetzt dem Bruder Schwarzwälder nicht vorgreifen, weil nächste Woche über den Heiligen Geist redet. Aber wenn Sie den Heiligen Geist nicht haben, sind Sie kein Christ. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 15 bis 17. Der Geist Gottes ist das Erste im Christenleben. Sie können nicht Jesus als Herrn anrufen, ohne dass der Geist Gottes Ihnen geschenkt ist und dieses Wunder vollbringt, dass Sie glauben können. Der Geist Gottes weckt Glauben, das ist das Wunder. Der hat ja angefangen, in uns zu wirken. Natürlich dürfen wir viel mehr vom Heiligen Geist noch erbitten. Jesus hat das schöne Bild erzählt von den Kindern, die um Brot betteln. Und dann sagt Jesus, meint ihr, ein irdischer Vater würde einem hungernden Kind einen Skorpion in den Mund stecken oder eine Giftschlange? Das geht doch nicht. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr drum bittet? Also ist zum Heiligen Geist bloß nötig, drum zu bitten. Drum zu bitten. Es könnte aus dieser Stelle ein Missverständnis entstehen. Es gibt ja solche Leute, die großen Wert auf die Handauflegung legen. Ich habe nichts dagegen, wenn sie im biblischen Wortsinn handeln und sagen, im Zweifelsfall mache ich es lieber so. Aber wir kennen ja auch den Missbrauch in den Traditionskirchen, in den erstarrten Großkirchen, die gerade mit dieser Ämterlehre und der apostolischen Nachfolge und der ununterbrochenen Handauflegung großen Wert legen. Ein anderer darf nicht auf die Kanzel, außer der, der die apostolische Sukzession hat, etwa in der anglikanischen oder katholischen Kirche. Ich glaube nicht, dass die Gabe des Heiligen Geistes zwangsläufig mit der Handauflegung verbunden ist. Das kann so geschehen, wie wir es auch tun, bei Ämtern einsetzen, sondern ich kriege den Heiligen Geist durch das Bitten, durch das Ausstrecken nach der Gabe des Heiligen Geistes. Und deshalb für Christen ist das Entscheidende, die Gabe des Heiligen Geistes, konkret gesprochen, für dich ist das Wichtigste, wenn du nach Hause kommst, dass du in der Fülle des Geistes Gottes heimkehrst. Darum darf man bitten, darum darf man sich ausstrecken. Und das hat der Herr verheißen. Und er hat das sogar so verheißen, jetzt müssen wir das nochmal aus unserem Jesaja-Buch nehmen. Ich will Wasserströme gießen auf das Durstige. Ich will, das will der Herr. Er freut sich, wenn wir ihn drum bitten. Er will seinen Geist geben. Jetzt können wir all die Stellen mal anführen, wie Jesus davon gesprochen hat. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Geistes fließen. Das sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Wieder geht es um den Heiligen Geist. Wir kriegen ihn bloß schreien, wie die Kinder um Brot schreien. Vater, ich will deinen Geist. Und da ist keine andere Voraussetzung genannt, als einfach ausstrecken, nehmen und lass dich doch beschenken. Dieser Geist Gottes verwandelt uns. Er gibt uns ein neues Herz, Hesekiel 36, da nimmt das steinerne Herz weg und gibt uns ein fleischernes, empfindsames, fühlsames Herz und erinnert und macht uns neu. Und jetzt sagt der Paulus zu dem jungen Timotheus, der war ja ängstlich und hat nicht gewusst, wie er die Aufgaben anpacken soll. Ist auch schwierig, wenn so ein erfahrener Mann wie der Paulus abtritt und der Junge soll jetzt die ganze Sache übernehmen. Der sagt, wie soll ich das tun? Wir machen das falsch, wenn wir immer an unsere Begabungen denken. Haben auch viele Bibelbeispiele, wie der Mose gleich sagt, ich kann doch nicht reden. Gott sagt, lass das meine Sorge sein. Wir denken immer an unsere irdischen Begabungen. Der Herr gibt uns seinen Geist und wer diese Gabe nicht hat, ist unbrauchbar für ihn. Das ist die allerentscheidendste Gabe, die es überhaupt gibt. Die Gabe seines Heiligen Geistes, die man braucht. Als die große Erweckung des Pietismus kam über unser deutsches Land, da war ja der Philipp Jakob Spener. Und man hat immer wieder gesagt, was war denn das Besondere von Philipp Jakob Spener? Man hat gesagt, dass er die Hausversammlungen begonnen hat oder dass er gesagt hat, die Bibel muss in alle Häuser, diese Wünsche zur Reform der Kirche. Ich behaupte ja, der Spener hat den entscheidenden Mut gehabt zu sagen damals, wenn ein Verkündiger des Evangeliums den Heiligen Geist nicht hat, schadet er mehr, als er nutzt. Der macht mehr kaputt. Ohne Heiligen Geist ist schädlich. Und hat er gesagt, und wenn er ein doppeldoktormäßig gelehrter eitler Narr ist, macht er die Gemeinde kaputt. Wir brauchen ganz einfache Leute, die den Heiligen Geist haben. Und da hat der Pietismus damals etwas geöffnet, dass Leute, ganz gleich, wer das war, da war nicht wichtig, ob sie studiert hatten oder was es war. Herr Stegen war ja Textilfacharbeiter. Dass so ein Mann voll des Heiligen Geistes gewirkt hat. Und welch ein Werkzeug wurde das? Ich will es Ihnen zusagen. Für Ihr Leben. Der Herr will seine Gabe in Ihnen wirken lassen. Und es geht nicht um unsere äußeren Talente, die wir an den Tag legen, sondern viel wichtiger, dass Christus durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben wohnt. Christus durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben wohnt. Die Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und wir ziehen reich beschenkt von hier wieder weg, wenn uns das bewusst ist. Das gibt uns Mut. Auch wenn uns manche äußeren Gaben fehlen. Die sind nicht wichtig fürs Reich Gottes. Nicht viel edle, nicht viel gewaltige, nicht viel einflussreiche Leute. Gott hat Törichte erwählt, aber hat seinen Heiligen Geist in diese Gefäße hineingegeben, dass wir für ihn wirken können. Und der John Bunyan, den Sie ja kennen mit seiner Pilgerreise, der so lange im Gefängnis war, in Bedford, der John Bunyan, der hat das auch noch auf seine Weise gesagt und hat gesagt, ohne den Heiligen Geist sind viele Predigten schädlicher als Rattengift für den Körper. Ohne Heiligen Geist sind viele Predigten schädlicher als Rattengift für den Körper. Wir sind manchmal heute so vorsichtig geworden in unserer Redeweise. Und wir dürfen es wieder ganz klar sagen, worauf es ankommt. Wenn du Besuche machst bei Kranken, lass du die Gabe Gottes in dir wirken. Gib du ein Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes. Schlicht. Du musst gar keine äußere Form daraus machen. Mach's in deiner Art, so wie Gott ein Wesen geben, natürlich und echt, ein schlichtes Zeugnis. Ich sagte ja schon immer zu den Moslems, denen wir begegnen, erzähl etwas von Jesus, was du erlebt hast, in einer schlichten Weise und lass dem Heiligen Geist Raum, der Gabe, die in dir ist. Du brauchst dich gar nicht sorgen, keine Angst haben. Der Geist Gottes wirkt. Noch ein Hinweis, in der Apostelgeschichte hat man ja gleich am Anfang Sozialarbeiter gesucht, weil in der Gemeinde es einige äußere Not gab, da wurden Leute gesucht, die das Essen verteilen können, Essen auf Rädern, die helfen bei der Wohnungsbeschaffung, bei der Kleiderverteilung, wieso in der Sozialarbeit, bei der Wohnungsfürsorge. Und die Apostel haben ja, da hätte man ja sagen können, wer hat jetzt die Begabung dafür? Für dieses Amt. Das müssen Leute sein, die gut rechnen können, die mit dem Computer umgehen können und die, was weiß ich, die Sozialgesetzgebung kennen. Damals war das Entscheidende, auch für diesen ganz äußeren Dienst, Männer voll Heiligen Geistes. Männer voll Heiligen Geistes. Also auch die ganz äußeren Dienste sind so wichtig. Ich kann Ihnen sagen, so ein Heim, wo wir sind, kann nur funktionieren, wenn an allen Stellen bis hinein in die Küche Leute voll Heiligen Geistes sind. Da muss man nicht immer gleich Predigen halten. Aber die in der ganzen Liebe und Hingabe sich einbringen und die sich vom Geist Gottes, von Christus in uns steuern lassen. Und das ist auch für uns, die wir zurückkehren, das Allerwichtigste, um mutig und fröhlich unseren Dienst wieder zu beginnen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Der kommt von der Welt her. Der ist uns vielleicht angeboren, dass wir Angsthasen sind, dass wir immer nervös werden. Er hat uns den Geist gegeben, Christus in uns, der kräftig, voller Liebe und voller Besonnenheit wirkt. Da gab es ja in der Altluther-Übersetzung andere Übersetzungen, der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das mir immer noch vom Auswendiglernen auch im Kopf, und ich finde das immer ganz gut, dass man den Heiligen Geist auch in Verbindung bringt mit der Zucht. Manche meinen, das baut er alles über, das kann der Geist Gottes natürlich auch tun, aber normalerweise ist der Geist Gottes etwas, der uns in unserer irdischen Art in Zucht nimmt, und dann kann der Geist Gottes umso mehr wirken. Ich möchte das Ihnen zurufen als das Wort auf den Weg. All die Worte, die wir gehört haben aus dem Jesaja-Buch, sollen das noch einmal zusammenfassen. Gott macht uns Mut, weil er selbst mit uns geht. Er geht mit unbegabten Leuten und er macht sie brauchbar. Jetzt muss man noch mal ansehen, ich erzähle ja immer gern Beispiele, um es Ihnen daran bewusst zu machen. Im Reich Gottes hat Gott eigentlich die Großen der Welt gebrauchen können. Bismarck war ja auch ein frommer Mann, der die Losung gelesen hat. Aber wenn ich so denke, die Gladys Elbert, eine unbegabte Frau, alle Missionsleitungen haben die abgelehnt. Sie war auch eine komische Frau. 1,45 Meter groß, 1,52 Meter, Entschuldigung, die 7 Zentimeter möchte ich doch noch draufgeben. 1,52 Meter, 45 Kilo schwer. Jede Mission hat gesagt, liebe Frau, du hast weder die Bildung der Schule, du bist ungeeignet. Und ist auf eigene Faust losgezogen, hat in China diese wahnsinnig tolle Missionsarbeit gemacht. Über welchen Missionar wurden solche Filme gedreht? Über die Gladys Elbert. Wenn ich das höre von vielen Leuten, die ihr noch in England begegnet sind als alte Frau, die gesagt haben, das war bewundernswert. Ein anderes Beispiel ist mir immer Kenneth Pike. Kenneth Pike war bei der China Inland Mission, heute die Überseeische Missionsgemeinschaft, also bei der Mission von Hudson Taylor, und hat sich beworben und die haben ihn abgelehnt mit der Begründung, er hätte keine Sprachbegabung und hat sonst noch einige Mängel an seinen natürlichen Begabungen. Wissen Sie, was der später gemacht hat mit seiner fehlenden Sprachbegabung? Der hat das Spracheninstitut der Wycliffe begründet und geleitet. Kenneth Pike. Bei der China Inland Mission abgelehnt, weil fehlende Sprachbegabung da war. Das kann der Geist Gottes machen. Ich meine, das sind extreme Beispiele. Es muss ja bei Ihnen nicht gleich so ganz extrem werden. Aber dass der Geist Gottes viel bewirken kann und uns mutig macht, dass Sie sagen, ich will ein Zeuge sein, ich sehe in meiner Gemeinde die Mängel, da werden keine Hausbesuche gemacht, da sind Leute ohne Trost. Ich will einfach in die Lücke gehen und auf das vertrauen, mir ist der Geist Gottes gegeben. Da brauchen Sie auch jetzt nicht nach irgendeiner Sache, wie ich das fühle, das ist ja heute auch schon in Mode, wie fühle ich, dass ich den Heiligen Geist habe. Da gibt es in der Bibel kein Kriterium, dass man selber fühlt, sondern die Zusage gilt, dass der Herr uns den Geist gibt und dass ich darauf vertrauen darf, dass der Geist Gottes wirkt. Ich sehe nur die Auswirkungen, so hat es ja Jesus auch beim Nikodemus erklärt, ihr hört sein Sausen wohl, der Geist Gottes, das kann man oft nachträglich beobachten, da war er am Wirken und hat etwas erreicht. William Carey, der große Asienmissionar, einer der Begründer, ist in seiner Baptistenkirche im 18. Jahrhundert, als er seine Ideen vorgetragen hat, man müsste Weltmission machen, ist er verspottet worden vom Leiter des Baptistenkonvents. Sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast, hören Sie auf. Und hat eine extra Organisation gründen müssen, weil die Baptistenkirche, die wir als Landeskirche gemeint, Baptisten seien okay. Aber Sehen, in allen Kirchen, in allen, in noch so kleinen Gruppen ist die menschliche Grenze so da. Der Geist Gottes muss uns erst beauftragen, muss uns in Kraft setzen zum Dienst, damit wir brauchbar werden. Ich habe Ihnen bei den Bildern unseren Hugo Honiger gezeigt, der mit 65 Jahren und mit Hautkrebs ausgerechnet nach Afrika ging und dann diese wunderbaren 10 Jahre gemacht hat. Wenn der Geist Gottes Raum beginnt, kann er Wunder schaffen, Wunder über Wunder. Und zwar, ich muss gar nichts Besonderes machen, ich muss nicht auf das Hochseil gehen, wie die Trapezkünstler und jetzt irgendwelche Kunststücke fabrizieren. Der Geist Gottes liebt ja auch das Normale in meiner Natur zu wirken. Warum, was liebt denn der Heilige Geist? Sie kennen es aus Galater 5, wo es Paulus nochmal erzählt. Der Heilige Geist liebt nicht die Kunststücke, sondern das Natürliche. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Glaube haben wir vergessen, richtig? Auch eine Frucht des Geistes Gottes. Und da können wir mal entlang gehen. Das nennt der Paulus als die wichtigsten Kennzeichen des Geistes Gottes in uns. Und dann ist das so schön. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt verstehen Sie erst, warum ich sage, wir schauen viel zu viel auf unsere äußeren Begabungen, wenn wir etwas tun sollen für den Herrn, und wir rechnen gar nicht, dass ich ganz einfach, so wie ich bin, der Herausforderung begegnen darf. Wie ich einmal in Surinam war, das ist eine ehemals holländische Kolonie im Norden von Südamerika. Da waren wir ganz tief im Busch, und da sind diese Buschleute missioniert worden. Es war auch eine Arbeit der Brüdergemeinden, und in denen ich da war. Und da haben die eine Versammlung gemacht, weil ich da war, und da hat einer dieser Ältesten dort der Gemeinde, hat einem Jungen, so ein Buschnegro, so ein stabiler Bursche, der bloß im Busch aufgewachsen war, gesagt, so, jetzt gibst du einmal Zeugnis. Und er hat sich geniert. Sie kennen, wie das so ist, wenn man das erste Mal Zeugnis von Jesus geben soll. Und dann hat er ihm die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, du kannst das. Und so wollte ich jedem von Ihnen sagen, du kannst das. Der Geist Gottes ist jetzt da, auch in deinen engen Grenzen, deiner körperlichen Beschränktheit, will der Herr dich zum Segen setzen, er selbst macht Wohnung in dir. Das ist der Grund, warum wir keinen Geist der Furcht mehr Raum lassen in unserem Leben, sondern die Kraft, die Liebe Christi und die Besonnenheit uns treibt. Und er will in ihrem Leben wunderbar und mächtig wirken, dass Ströme lebendigen Wassers von ihrem Leibe fließen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du diese Zusage gibst und dass du gar keine Leistung forderst, dass du deinen Geist gibst, wo wir uns reinigen lassen von dir. Du kehrst nur in Herzen ein, die sich wirklich nicht nur öffnen, sondern die auch durch deine Vergebung gereinigt sind. Und so wollen wir dich jetzt auch bitten, dass du uns füllst mit deiner Gegenwart in deiner Nähe und unseren ganzen Leib benützt dir zur Ehre, dass wir ein Gefäß werden, brauchbar für dich. Wir wollen keine großen Dinge. Wir wollen in den täglichen Dingen deine Zeugen sein und wollen deine Wunder erleben und dein Wirken. Wollen dich auch bitten, dass du alle Mitarbeiter dieses Hauses und dieses Werkes segnest und dass dieses Werk noch lange vielen Menschen zur Erquickung und zum Heil dienen darf. Wir bitten dich auch für die nächste Freizeit, dass du mächtig wirkst, gerade wenn über dieses herrliche Thema deines Heiligen Geistes gesprochen wird. Und nun befehlen wir uns dir an, auch für diesen Tag, und wir freuen uns, dass du mit uns gehst und dass du uns segnest. Amen.